Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich zu diesem Seminar. Ich bin sehr überrascht eigentlich, dass ich eingeladen wurde, und zwar diese Woche, mitten als ich voll in der Arbeit war und nach unserer Freizeit in Österreich hat sich auch so einiges angesammelt an Arbeit, dass ich dann durchziehen musste. Und ihr wisst ja auch, das Wetter war nicht unbedingt so einladend, um zu studieren und zu machen. Ich merkte oft nach der Arbeit, dass ich erstmal abschalten musste, weil ich schon so erschöpft war. Aber es ist ein Thema, das sehr interessant ist. Und und ich eigentlich auch mit Freuden zugesagt habe, obwohl ich dieses Thema noch nie so tiefgehend studiert habe, auch noch nie so musste irgendwie. Als Single macht man das vielleicht nicht unbedingt so tiefgründig, aber es ist ein Thema, das wir hier in der Bibel finden. Ich habe verschiedene Leute gelesen, und die Bandbreite von den Aussagen, was die Bibel darüber sagt, ist ziemlich breit. Einige sagen, die Bibel spricht überhaupt nicht über die Ehe, bis hin, dass, und das glaube ich nämlich auch, die Ehe durchaus in der Bibel erwähnt wird und uns auch deutlich gesagt wird, was sie bedeutet und uns auch klare Ratschläge gegeben werden, wie eine Ehe gut funktionieren kann. Dann sagen vielleicht einige, ja, die Bibel ist ja schon ein wenig älter, die ist, so wie wir sie jetzt hier haben, schon fast 2000 Jahre so und hat sich da nicht so einiges verändert. Das ist auch unser Problem in unserer Zeit, dass viele denken, die Bibel ist sowas von uralt, die kann in unsere Zeit nicht mehr hineinreden. Wir glauben, dass die Bibel durchaus in unsere Zeit hineinreden kann, weil wir der festen Überzeugung sind, dass derjenige, der uns erschaffen hat, auch weiß, was gut für uns ist und wie wir unser Leben am besten meistern können. Und das Interessante ist, dass diejenigen, die sich an das Wort Gottes, so wie wir es haben, halten, durchaus auch in der Ehe sehr positive Erfahrungen weitergeben können. Und so schauen wir uns dieses Thema jetzt an. Und wenn man über die Ehe nachdenkt, dann muss man einfach am Anfang anfangen. Und das machen wir auch. Wir fangen mit 1. Mose, Kapitel 1 an. Ich werde viele Themen auch nur anreißen. Das Seminar, das wird ja noch ein paar Mal stattfinden und Themen werden noch mal tiefergehend ergründet. Deswegen muss ich auch nicht über alle Themen wirklich bis das Äußerste euch Bescheid geben, weil das wäre auch unmöglich und ich würde das mir auch nicht zutrauen. Aber es geht uns heute Morgen darum, welche Grundlagen, was sagt die Bibel über die Ehe? Was finden wir in der Schrift über die Ehe? Und wie gesagt, ich fange da in 1. Mose 1 an, Vers 26. Und wir kennen diese Verse wahrscheinlich schon, wenn wir die Bibel einigermaßen gelesen haben oder schon mal gehört haben. Hier ist die Rede von der Schöpfung. Und hier heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und dann heißt es im Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Soweit die erste Erwähnung des Menschen und auch der Erwähnung gleichsam der Ehe. Mann und Frau. Was mir dieses Wort sagt als erstes ist, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Wir sprechen hier nicht über Evolution oder über Gedanken, die heute propagiert werden, wie diese Erde entstanden ist. Wir sprechen davon, dass hier die Bibel uns deutlich sagt, dass Gott den Menschen schuf. Das ist vielleicht kontrovers, aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wir berufen uns auf die Bibel, weil das unsere Grundlage ist. Wir berufen uns nicht auf irgendwelche Spekulationen oder Theorien. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Theorien der Vergangenheit verfolgt habt. Wie oft haben die sich geändert? Wie oft sind Gedanken neu entstanden? Und die Forschung ist noch längst da nicht fertig. Wir berufen uns auf das, was das Wort Gottes uns sagt. Und ich denke mal, hier im Wort Gottes haben wir eine klare Basis. Und ich denke auch, eine Basis, die dem Menschen die Würde gibt, die er braucht. Gott schuf den Menschen. Gott hat ihn gewollt. Gott hat ihn auf diese Erde gesetzt. Er hat ihm auch Aufgaben für diese Zeit gegeben. Und zwar, diese Erde untertan zu machen, sie zu beherrschen, nicht zu zerstören. Und das ist das, was in unserer Zeit oft passiert, dass die Erde mehr oder weniger ausgebeutet wird, kaputt gemacht wird. Gott hat den Menschen auf diese Erde gesetzt, damit er über diese Erde herrscht und damit er das Gute, was Gott durch diese Erde uns schenkt, gebraucht. Und es war der Gedanke Gottes, lasst uns Menschen machen. Es war seine Initiation. Er wollte, dass Menschen da sind. Er hatte vieles geschaffen. Wir lesen über die Schöpfungsgeschichte davor. Er hat die Erde geschaffen, er hat das Meer, Fische, die ganze Tiere geschaffen, Sonne, Universum, alles hat er geschaffen. Aber als letztes hat er den Menschen geschaffen. Und bei allen anderen Schöpfungsereignissen, da lesen wir, und Gott sprach und es geschah. Wenn es um den Menschen geht, da lesen wir, dass Gott miteinander spricht und sagt, und Gott sprach, lasst uns Menschen schaffen. Ich habe jetzt alles geschaffen, was es hier gibt, aber dann lasst uns Menschen schaffen, als letztes. Der Mensch als die Krönung der Schöpfung, hineingesetzt in diese Schöpfung, um in dieser Welt, die er geschaffen hat, zu herrschen. Und das ist unser Status, den Gott uns gegeben hat. Und er spricht davon, Menschen zu schaffen in seinem Bild. Er hat uns nicht geschaffen als irgendwelche Wesen, die irgendwie komische Arten haben, sondern er hat den Menschen geschaffen, ihm ähnlich, seinem Wesen ähnlich, nach seinem Bild. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, Gott sieht genauso aus wie ein Mensch. Wir wissen nicht, wie Gott aussieht. Und es mag sein, und wir lesen von Wesen in der Bibel, die irgendwie ein Menschengesicht und Löwengesicht, Adlergesicht haben. Wir lesen von verschiedenen Wesen, wie Gott genau aussieht, das wissen wir nicht. Und wir sollen uns auch kein Bild davon machen. Aber die Tatsache ist, dass der Mensch, wie er geschaffen ist, Gott ähnlich ist. Zumindest damals, bei der Schöpfung. Wir werden nachher auch sehen, dass es noch diese Tragödie des Sündenfalls gegeben hat, wo der Mensch schon auch so einiges an Ebenbildlichkeit verloren hat. Und doch ist der Mensch geschaffen worden, Gott ähnlich, zu seinem Bild. Und als er sagt, Gott ähnlich, dann heißt es später, als Mann und Frau schuf er sie. Beide sind von Gott gewollt. Es gibt keine zweite Qualität Menschen. In einigen Religionen ist es ja so, dass bestimmte Menschengruppen schlechter behandelt werden. Ich bin oft in Indien unterwegs. Ich arbeite ja mit Intermissionen. Und wir setzen uns dort besonders für Kinder ein. Und wir merken immer wieder, wie stark Mädchen benachteiligt werden in der Kultur, in der Religion dort, wenn man das so sehen mag. Mädchen werden als Second-Class-People oft gesehen. Von der Schöpfungsgeschichte sehen wir nicht, dass Gott irgendwie First- und Second-Class-People geschaffen hat. Er hat Mann und Frau geschaffen und beiden die gleiche Würde verliehen und beide gewollt. Das ist so der Ansatzpunkt hier in 1. Mose 1. Und er hat sie hier auf diese Erde gesetzt und er hat ihnen auch etwas gesagt. Er hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Eine Aufgabe, die er auch gleichsam dem Menschen gegeben hat. Und wir werden noch mehr davon in der weiteren Ausführung sehen. Aber ich möchte jetzt auf 1. Mose Kapitel 2 wechseln und uns auch dort anschauen, was dort auch wiederum zu Menschen gesagt wird. Ich sehe das so, dass in 1. Mose 1 eine Überschrift gegeben wird, Gott hat den Menschen geschaffen. Und in Kapitel 2 wird gesagt, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und ich sehe, dass es sehr interessant ist, wie wir das hier lesen. Und wir können daraus sicherlich so einiges lernen für uns, auch was Ehe angeht. 1. Mose Kapitel 2 und ich fange mit Vers 22 an. Ich lese es mal aus der Elberfelder Bibel. Und Gott, der Herr, vorher haben wir schon gesehen, oder vorher sehen wir, dass Gott Adam aus der Erde geschaffen hat. Der Name Adam entstammt dem Begriff von Erde. Erde heißt Adama im Hebräischen. Der erste Mensch hieß Adam, weil er von der Erde genommen worden ist. Gott hat ihn geschaffen. Von allen Tieren lesen wir, dass er sie durch ein Wort schuf. Bei den Menschen lesen wir, dass er den Menschen geschaffen hat aus Erde. Das lesen wir ziemlich am Anfang des zweiten Kapitels, im Vers 7 lesen wir, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So wurde der Mensch geschaffen. Aus der Erde, aus dem Staub. Es heißt später auch, dass der Mensch wieder zu Staub wird. Und das ist ja auch die Tatsache, der Mensch, so wie wir im Augenblick sind. Ihr seid noch jung, ihr denkt doch vielleicht gar nicht daran. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man mit dem Tod konfrontiert wird. Und wir wissen, dass der Mensch wieder zerfällt. Er wird wieder zur Erde. Er wird wieder Staub. Und wenn man jetzt die Urnen sieht, da wird ein bisschen Staub dann irgendwo vergraben oder was weiß ich, in die Luft verweht oder ins Meer gestreut. Er wird wieder zu Staub. Er ist von Staub und er wird zu Staub. Er wird wieder zu gar nichts. Und doch hat Gott einen großen Wert in den Menschen hineingelegt. Und jetzt, wie ist dieser Adam, der allein geschaffen worden ist, zu einer Frau gekommen? In 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 22, da heißt es, und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Davor lesen wir ab Vers 18, dass Gott schon sagt, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Er war dort in diesem Garten, den Gott geschaffen hat. Und er war dort mit allen Tieren. Er hat ihnen Namen gegeben, ihnen die Wesensbeschreibung gegeben. Aber es war keiner da, der ihm entsprechen würde. Und Gott sagt, es ist aber nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich möchte es eigentlich nicht, dass der Mensch alleine sei. Er ist so verloren alleine. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist das einzige Mal, wo bei der Schöpfung es heißt, dass es nicht gut ist. Und zwar, dass der Mensch allein sei. Alles andere bei der Schöpfung heißt, und es, Gott sah es und es war sehr gut. Aber dass der Mensch allein sei, da sagt uns das Wort sehr deutlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ich will ihm jemanden zuführen, der ihm entspricht. Das Wort Gehilfin, ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen, da werden verschiedene Worte gebraucht hier. Da wird gesagt, ich will ihm ein Wesen machen, das ihm entspricht. Hier bei mir heißt das Gehilfin. Das ist sehr schwer zu übersetzen, was hier geschrieben steht. Gott hat dem Mann nicht eine Sklavin zur Seite gestellt, nicht jemanden, der ihm alleine nur so die Hand Reichungen gibt, also so ein Hilfsjob, sondern jemanden, der ihm entspricht. Sie sollte ihm entsprechen. Er hat dem Menschen jemanden zugeführt, der wesensgleich, aber auch von der Bedeutung her sehr wichtig ist. Ich meine, ich habe so darüber nachgedacht, der Mann hätte sich nicht alleine vermehren können. Er braucht jemanden, um sich zu vermehren. So wie er alleine geschaffen war, konnte er sich nicht vermehren. Er brauchte, wenn man so will, Gehilfen oder jemanden, durch den er sich vermehren könnte. Alleine Adam war hilflos in der Sache. Die Frage ist oft, brauchen Männer eine Hilfe? Und anscheinend schon. Anscheinend schaffen es Männer nicht alleine. Genauso wie es Frauen alleine nicht schaffen. Der Mann braucht eine Gehilfin. Oder jemanden, der ihm entsprechend ist. Und hier ist es die Frau, die ihm entsprechend ist. Wir haben gerade gelesen, dass und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu Menschen. Gott nahm etwas von dem Menschen, um das, was er daraus gemacht hat, zu Menschen zurückzubringen. Wir lesen von der Rippe. Von der Rippe heißt von der Seite. Von der Nähe des Herzens nahm er etwas und baute daraus eine Frau, die damit wieder diesen Platz füllen konnte. Und er baute eine Frau und nicht einen anderen Mann. In unserer Zeit wird dieser Begriff Ehe so oft verschieden interpretiert und man versucht, Gesetze zu ändern, damit man das anders interpretieren kann. Hier aus dem Wort Gottes wird es deutlich, dass eine Frau zum Mann gebracht worden ist, die ihm entspricht. Nicht ein anderer Mann. Eine Frau wurde zum Mann gebracht. Und nur eine Frau wurde zum Mann gebracht, nicht mehrere Frauen. Gott schuf aus der Rippe eine Frau, die zum Mann gebracht worden ist. Und das hat auch Folgen gehabt. Wir lesen dann in 1. Mose 2, 23, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Der Mann ist aus dem Staub geschaffen worden. Die Frau aus der Rippe. Wenn man so sieht, beide haben die Grundlage im Staub. Aber die Frau ist nicht aus toten Materie geschaffen worden, sondern vom Teil des Mannes. Und sie soll zum Teil des Mannes werden. Sie soll wieder dahin kommen, wo sie hingehört. Der Mann braucht eine Frau und Gott hat ihm diese Frau gebracht, die ein Teil von ihm ist. Das ist ein schönes Bild, finde ich, dass die Bibel die Beziehung zwischen Mann und Frau so herzlich ausdrückt. Das ist nicht so eine Evolutionstheorie, dass da irgendwelche Tiere irgendwann mal beschlossen haben, auf zwei Beinen zu laufen und dann, waren es wahrscheinlich männliche oder weibliche Tiere, aber es ist alles so unpersönlich. Hier wird uns eine persönliche Geschichte dargestellt, wie der Mann geschaffen worden ist, wie die Frau geschaffen worden ist. Und beide sind zu einer Einheit geschaffen worden. Das ist so als Grundlage, die ich hier sehe. Und der Mann sagt, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Es ist eine Einheit. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Eine Einheit. Gehören zusammen. So hat Gott sich Ehe vorgestellt. Mann und Frau gehören zusammen. Sie werden ein Fleisch. Und das sagt sogar Jesus später. Als er über die Scheidung redet, der sagt, sie sind ein Fleisch. Sie sind nicht zwei Individuen, die sich entschlossen haben, irgendwie mal zusammen zu sein, sondern sie sind ein Fleisch. Wir lesen das in Matthäus 19, Vers 5. Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist die Aussage, die Jesus über die Ehe macht. Die sind ein Fleisch, sie gehören zusammen. In unserer Zeit werden viele Ehen geschieden. Es ist eigentlich ein trauriges Bild, weil durch die Ehe geschieht etwas ganz Besonderes. Und auch wenn wir versuchen, das klein zu reden, Menschen, die sich in der Ehe vereinen, haben eine ganz besondere Stellung. Und zwar, sie beschließen zusammen, eins zu sein. Sehr oft ist es ja auch damit verbunden, dass ein Name angenommen wird, ein Familienname angenommen wird. Sie bilden eine Einheit. Von Gottes Sicht ist es so, dass Ehe eine Einheit ist. Sie sind ein Fleisch. Und es ist sehr schwierig, wenn mir der Arm jetzt weggerissen werden würde. Es würde fürchterlich wehtun. In unserer Zeit werden OPs gemacht mit Narkose, Vollnarkose möglichst, damit man das nicht spürt. Weil das wehtut. Und so ist es auch, wenn Ehen zerrissen werden, das sagt Jesus, dieses eine Fleisch, wenn du das zerreißt, es tut weh. Es tut furchtbar weh. Es war nicht Gottes Intention, dass Ehen geschieden werden. Er hat Ehe gemacht, dass sie ein Fleisch sind. Das lesen wir hier schon in 1. Mose Kapitel 2. Sie sind ein Fleisch, ein Gebein. Sie gehören zusammen. Sie sind eine Einheit. Ja, die Frau wurde dem Mann zugeführt, weil er eine Hilfe brauchte, weil er jemanden brauchte, der ihm entspricht. Aber die beiden sind ein Fleisch, ein Gebein. Und das sollten wir, und ihr seid jung, solltet ihr niemals aus den Augen fließen lassen. Diese Einheit ist für Gott sehr wichtig. So hat er es geschaffen. Und er möchte nicht, dass diese Einheiten, dass Ehen gebrochen werden. Das möchte er nicht. Das war niemals sein Plan gewesen. Das haben wir Menschen geschafft. Und wir haben das heute zur Normalität werden lassen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Ehen geschieden werden, aber es werden unheimlich viele Ehen geschieden in unserer Zeit. Und es hinterlässt viele Spuren in unserer Gesellschaft. Und wir sehen eine zerbrochene Gesellschaft in unserer Zeit. Weil Gott es nicht wollte. Gott wollte, dass Ehe wirklich diese Einheit ist. Und das ist auch deswegen, weil er seine Beziehung zu uns als Ehe sieht. Wir sind die Braut Christi. Das lesen wir im Neuen Testament öfter. Wir sind die Braut Christi. Und er möchte uns, die Braut Christi, mit sich vereinen. Er möchte, dass Einheit da ist. Und weil das sein Blick schon von Anfang an war, dass seine Braut mit ihm vereint ist, war es auch seine Sicht für die Ehe, dass eine Einheit entsteht durch die Ehe. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Wir sind so eins, dass man uns nicht trennen kann. Das lesen wir schon hier, ganz am Anfang der Geschichte der Bibel, der Geschichte der Menschheit. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann kommt der Vers, den ich auch schon jetzt aus dem Mund Jesu zitiert habe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist sozusagen ein Kommentar jetzt über dieses Ereignis. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ehe heißt, die Eltern zu verlassen. Ich betone das ziemlich deutlich nochmal. Ehe bedeutet, die Eltern zu verlassen. Eine Ehe ist eine neue Bildung von meinem Gebein und meinem Fleisch, deinem Gebein und deinem Fleisch. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass nicht Einflüsse von irgendwo anders hineinkommen, die diese Ehe dirigieren. Ich, wie schon sagte, ich kenne Indien ziemlich gut und da ist es so, dass dann die Frau in das Haus des Mannes ziehen muss, wenn sie heiraten. Und die Frau ist immer so jemand, der hineingekommen ist in ein Haus und sie haben es unheimlich schwer, so sich in diese Familie zu integrieren. Das war nicht Gottes Gedanke. Gottes Gedanke war, der Mann verlässt Vater und Mutter. Und auch die Frau verlässt Vater und Mutter. Und sie werden eine neue Einheit. Es ist oft so, dass die Eltern oder Schwiegereltern gerne in die Ehen hineinreden möchten. Sie haben Erfahrung und ich will jetzt nicht das kleinreden. Die Erfahrungen, die andere haben, sind wichtig. Ihr seid junge Leute. Es ist gut, wenn ihr von anderen lernt, die Ehe gelebt haben, die lange schon Ehe gelebt haben. Und wenn ihr von ihnen gute Sachen mitnehmen könnt. Aber ihr wisst ja, wie Eltern sich um ihre Kinder sorgen. Und wenn jemand kommt und bei den Eltern klagt, oh, meine Frau, die ist so und so, dann sagen die Eltern, oh, du Armer, ich versuche, dich zu stützen. Das sollte so nicht sein. Oder genau umgekehrt. Wenn dann die Eltern sagen, oh, dein Mann, der macht nicht das, was er tun sollte als Mann und so weiter. Das zerstört Ehen. Gleich am Anfang heißt es, Vater und Mutter verlassen. Bildet eine Einheit. Sucht das Miteinander. Und lasst nicht negative Einflüsse, selbst von euren Eltern oder nahen Verwandten zu. Seid bestrebt, Ehe zu leben. Und das ist der Gedanke Gottes. Ehe zu leben unter Gott, aber nicht unter Einfluss von anderen Menschen, die dir gut reden und vielleicht dem Partner schlecht reden. Das ist nicht so, wie Gott es wollte. Er wollte eine Unabhängigkeit da haben. Und das heißt hier, der Mann verlässt Vater und Mutter. Es ist wichtig, dass der Mann diese Trennung auch wirklich vollzieht. Es gibt viele Ehen, bei denen diese Trennung nicht wirklich vollzogen ist. Und das wirkt sich negativ aus. Lasst Gott die Ehe bestimmen. Und so wollte Gott das von Anfang an, dass er die Ehe bestimmt. Und hier heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Das ist auch ein interessanter Begriff, seiner Frau anhangen. Der Mann hängt sich an seine Frau. Oft versuche ich zu sagen, und ich werde später auch noch darüber sprechen, über das Haupt der Familie. Aber hier ist das Bild uns gegeben, dass der Mann sich seiner Frau anhängt und sie werden ein Fleisch sein. Und dann heißt es im Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich möchte das jetzt nicht zu weit ausführen, das Thema Sexualität wird auch noch kommen, aber auch hier gleich am Anfang, wo die erste Zusammenführung von Mann und Frau genannt wird, wird auch nochmal dargestellt, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Warum muss das hier stehen? Vielleicht deswegen, um zu sagen, ja, sie sind so weit eine Einheit, dass es bis in die Intimsphäre hineinreicht. Und sie waren beide wirklich sowas von eins, dass es ihnen nichts ausmachte, dass sie von verschiedenen Geschlechtern sind und auch nackt sind. Aber dieses Thema wird sicherlich noch behandelt werden. Ja, und jetzt in 1. Mose Kapitel 3, dann lesen wir davon, dass der Mensch in Sünde fällt. Ziemlich krass, die Aussage, was dort passiert. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Er sagt, ich möchte über mein Leben herrschen. Ich möchte so sein wie Gott. Ich möchte mir nichts von Gott sagen lassen. Ich möchte selber über mein Leben bestimmen. Das ist es eigentlich, was dort passiert. Der Mensch möchte so sein wie Gott. Er möchte unabhängig sein, unabhängig von Gott. Er möchte selber über sich bestimmen. Und wir lesen dann davon, dass so einiges sich verändert dadurch. Es ist einmal ungehorsam gegen Gott, dass sie diese Frucht gegessen haben. Aber es hat auch Folgen für die Ehe. Und ich lese jetzt von Vers 15, das ist das, was gesagt wird über die Folge, die es bei der Frau hat. Und hier heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Hier ist die Rede nicht zwischen Mann und Frau, sondern der Schlange, die Frau verführt hatte. Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau. zwischen deinem Samen und seinem Samen und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist sozusagen das erste Evangelium, das überhaupt gesprochen wird nach dem Sündenfall, dass jemand kommen wird, der dem Satan den Kopf zermalmen wird. Und wir wissen, es ist Jesus. Und dann heißt es weiter, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich würde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Es ist ein Vers, der vielen sehr viel Mühe macht. Besonders Frauen würden diesen Vers am besten nicht hören, aber das ist hier niedergeschrieben. Das ist das, was wir hier im Wort Gottes finden. Nach dem Sündenfall sagt Gott der Frau, dass sie es schwer haben wird in der Schwangerschaft, dass sie mit Schmerzen Kinder gebären wird, aber auch nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Man möchte nicht beherrscht werden. Man möchte nicht in dieser Situation sein, dass man sagt, ich möchte mich unterstellen einer Herrschaft eines anderen. Aber das ist das genau hier beschrieben, dass es so sein wird. Wir lesen dann auch, wie das sich auswirken soll in die Ehe hinein. Aber zunächst einmal nur so vor Augen geführt, ein Bild, das durchaus nicht einfach ist. Und es ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Es ist nicht etwas, was Menschen sich ausgedacht haben, um jemanden zu beherrschen, zu unterdrücken. Es ist etwas hier gesagt, was eine Folge der Sünde ist. Ganz klar, es ist eine Folge der Sünde. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden bei Jesus, wird dieses nicht mehr bedeutend sein. Aber jetzt, nach dem Sündenfall, ist diese Aussage aktuell und wir können sie nicht ignorieren. Die ist hier gesagt worden. Und wie sich das auswirkt, das lesen wir jetzt in Epheser Kapitel 5. Und somit mache ich auch einen Sprung nach Epheser. Aufgrund dieser Aussage hier. Und Paulus redet jetzt zu einer Gemeinde. Und die Gemeinde in Ephesus war eine gute Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die gut gewachsen ist. Aber Paulus ihnen einige Dinge mitgeben musste. Es war einfach wichtig für sie, dass diese Sachen ihnen gesagt werden. Und hier ist auch etwas, was er über die Ehe weitergibt. Und das waren immer wieder die Fragen gewesen, auch schon damals. Die Frage, wie verhält man sich in der Ehe? Wie kann eine gute Ehe funktionieren? Wie können diese Aussagen, die wir gerade gemacht haben, dass der Mann über die Frau herrscht, wie kann das bewältigt werden? Hier ist die Antwort in Epheser Kapitel 5. So wird es gut funktionieren. Und ich lese ab Vers 21. Viele versuchen diesen Vers noch nicht zu nennen, wenn es über Ehe und Familie geht. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Vers, den wir schon lesen sollten. Und zwar heißt es hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist die Haupt- oder Grundaussage. Ordnet euch einander unter. Versucht nicht immer nur zu herrschen, Herren zu sein. Und das sagt er zu beiden. Er sagt das sowohl zu Männern als auch zu Frauen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist wichtig, dass wir in der Furcht Christi leben. Wenn Ehe funktionieren soll, dann ist es wichtig, dass wir sie unter der Furcht Christi führen. Furcht heißt jetzt nicht, dass wir Angst haben müssen. Aber es geht sehr stark um Respekt. Dass wir Jesus für unsere Familie als ausschlaggebend sehen. Unter ihm können Familien funktionieren. Und unter ihm ordnen wir uns unter. Und dann heißt es, ab Vers 22, die Frauen, die den eigenen Männern als dem Herrn meine Übersetzung, das ist jetzt Elberfelder gewesen, meine Übersetzung sagt in Vers 22, die Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Unterordnung ist ein schwerer Begriff. Aber das war es ja auch schon, was in 1. Mose Kapitel 3 gesagt worden ist. Dass die Frauen sich jemanden unterordnen. Der Mann herrscht über die Frau, ist dort gesagt. Aber herrschen heißt nicht, und das werden wir jetzt auch hier sehen, nicht, dass man so als Despot über die Frauen herrscht, wie es in einigen Religionen tatsächlich stattfindet. Der Mann hat alles zu sagen, die Frau hat gar nichts zu sagen. Es gibt in einigen Gruppen, so geht es sogar so weit, dass man, wenn man sich begrüßt, immer so fragt, wie geht es dir? Das ist einfach wichtig, dass man fragt, wie geht es dir? Und damit gefragt, und wie geht es deinen Hühnern? Und wie geht es deinen Kühen? Und wie geht es bei dir auf dem Acker? Und dann irgendwann mal, und wie geht es deiner Frau? Nicht diese Art von Unterordnung ist hier gemeint. Dass man irgendwie die Frau als wirklich, ich hatte vorhin schon das Wort Second Class Person sieht. Aber es ist hier ein Unterordnen. Ich hörte oder ich las von einem, der sagte, man sollte vielleicht dieses Wort hier ordnet euch einander, Frauen ordnet euch euren Männern unter als dem Herrn, so übersetzen, Frauen habt Respekt oder zeigt Respekt euren Männern. Nicht kuschen unter den Männern, sondern Respekt zeigen, respektieren. Nicht schlecht von den Männern reden. Und das ist ja das Problem in unserer Zeit. Es gibt Ehen, wo die Frau hochgebildet ist, wo die Frau auch einen starken Charakter hat und der Mann einen schwachen Charakter hat. Das gibt es. Für sie ist es aber genauso wichtig, dass der Mann den Respekt bekommt, den er haben sollte. Viele sagen, ja, der Mann muss erstmal den Respekt verdienen. Nein, die Frau soll dem Mann den Respekt geben, damit er wächst zu dem Mann, wie er sein soll, wenn der Mann es nicht ist. Es ist einfach wichtig, dass hier eine klare Unterteilung sein muss. Wenn zwei gleiche Menschen versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen, gibt es Krieg. Gott will nicht Krieg in der Familie haben. Gott will nicht Krieg in der Ehe haben. Gott will nicht, dass beide meinen, dass sie das Sagen haben und somit es nicht funktioniert. Deswegen brechen ja so viele Ehen auseinander in unserer Zeit, weil man denkt, dass man über den anderen etwas sagen müsste und es nicht funktioniert, dann bricht man die Ehe ab. Gott sagt, nein, es soll so nicht sein. Die Frau soll man respektieren. Das ist die eine Sache. Die Frau soll sich unterordnen. soll nicht versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen. Eine Person muss die Herrschaft haben. Und es ist seit dem Sündenfall nicht mehr die Frau. Es ist dem Mann gegeben worden. Aber auf der anderen Seite heißt es ja auch, dass der Mann die Verantwortung für die Ehe übernehmen soll. Wenn es heißt, die Frau soll sich unterordnen, dann heißt es, dass der Mann für die Familie verantwortlich ist. Und Gott wird den Mann fragen, wie er seine Ehe geführt hat und nicht die Frau. Es ist einfach wichtig, das in diesem Zusammenhang zu erkennen, dass eine Ordnung in die Familie hineinkommt. Und es ist nicht eine Ordnung, die man durch Diskutieren gewinnt, sondern durch die Ordnung Gottes. Und ich weiß, dass das in unserer Zeit nicht gerne gehört wird, aber es ist hier so geschrieben. Es ist eine Sache, die Gott so vorgesehen hat, seit dem Sündenfall. Und das ist einfach wichtig, dass, dass durch diese Orientierung hier eine gute Möglichkeit gegeben wird, wie die Familie funktionieren kann. Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dann schauen wir, wie war Christus oder wie ist Christus, nicht wie war, sondern wie ist Christus Haupt der Gemeinde. Und wir lesen dann weiter. Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecke und Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und später lesen wir auch, dass er sich selber für die Gemeinde hingegeben hat. Das ist, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sich für die Gemeinde hingegeben. Er ist jemand, der um die Gemeinde bemüht ist, der viel Sorge dafür trägt, dass die Gemeinde, dass es der Gemeinde gut geht. Das soll der Mann für die Frau tun. Er soll bemüht sein, dass es der Frau gut geht. Wir lesen Vers 24, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das habe ich vorhin schon frei zitiert. Männer, liebt eure Frauen. Frauen, seid dem Mann untergeordnet. Männer, liebt eure Frauen. Kann man Liebe befehlen? Kann man Gefühle befehlen? Gefühle kann man nicht befehlen. Aber dass die Männer die Frauen lieben, das wird hier befohlen. Und das bedeutet einfach auch Liebe zwischen Mann und Frau. Oder die Liebe vom Mann zu Frau ist eine klare Entscheidung. Ich will meine Frau lieben. Ich entscheide mich, meine Frau zu lieben. Es ist nicht nur ein Gefühl, und das ist, was heute so oft propagiert wird, dass Liebe ein Gefühl ist. Nein, es ist nicht nur ein Gefühl. Sicherlich hat Liebe auch etwas mit Gefühlen zu tun. Und Frauen, die haben viel stärkere Gefühle. Aber für uns Männer ist es ganz wichtig zu erkennen, uns ist es sogar befohlen worden. Und zwar ist es hier mit einem Ausrufezeichen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Entscheidet euch, eure Frauen zu lieben. Entscheidet euch immer wieder, eure Frauen zu lieben. Und zwar nicht nur vor der Ehe, auch während der Ehe. Es ist oft so, dass vor der Ehe die Männer alles Mögliche tun, um die Frau zu gewinnen. Aber dann vergessen sie es, dass sie weitermachen müssen. Sie müssen immer wieder ihre Frauen gewinnen. Männer können nicht Stopp sagen, okay, jetzt habe ich meine Frau, jetzt ist okay, jetzt muss ich nichts mehr tun. Wir müssen weiter lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Es ist eine ständige Hingabe an die Frau. Für Männer, wenn ich es heißt, für Frauen, seid untergeordnet. Habt Respekt, zeigt Respekt eurem Mann. So heißt es für den Mann, immer wieder neu die Frau gewinnen. Immer wieder neu die Frau lieben und alles so tun, um diese Liebe klar darzustellen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sich für die Gemeinde hingegeben. Er hat sich vollkommen für die Gemeinde hingegeben, bis zum Punkt des Todes. Und das ist auch die Aufgabe der Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Auch das ist eine Aufgabe des Mannes, sich um die geistliche Seite seiner Frau zu kümmern. Auch das ist eine Aufgabe, die Männer erfüllen müssen, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Es ist unsere Aufgabe, dass wir geistlich die Familie führen. Wir können es nicht sagen, ja, Frauen haben doch viel mehr Zeit, sie sollen doch um die geistliche Seite sich kümmern. Nein, Männer sollen sich um die geistliche Seite kümmern. Männer sollen zusehen, dass es den Frauen gut geht, dass sie auch geistlich erfüllt sind. Natürlich haben wir Gottesdienste, natürlich gehen wir zu Gottesdiensten, aber es geht nicht nur um Gottesdienste, es geht auch im Leben zu Hause, dass sich Männer auch da immer wieder Sorgen darum machen, dass auch geistlich gesehen es den Frauen gut geht. Durch das Wasserbad im Wort. Männer, ihr müsst das Wort Gottes lesen. Ihr müsst im Wort Gottes zu Hause sein. Ihr heiligt und reinigt eure Frauen durch das Wort Gottes. Steht hier geschrieben. Und dann heißt es weiter, und das ist jetzt bezogen auf Christus, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus ist bekümmert um die Gemeinde. Und so sollte auch der Mann um seine Frau bekümmert sein. Und dann heißt es weiter, Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Eine wichtige Aussage. Männer, liebt eure Frauen wie euch selbst. Wenn ihr eure Frauen liebt, dann liebt ihr euch selbst. Wenn ihr das nicht tut, dann hasst ihr euch selbst. Wenn das nicht tut, dann schadet ihr euren eigenen Leib. Es ist eine Einheit, ich habe schon gesagt, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Ehe ist eine Einheit, so stark, dass wenn Männer ihre Frauen nicht lieben, sie sich selber schaden. So ist es halt sehr wichtig, dass diese Rollen klar dargelegt werden. Und es ist interessant, wenn ich das jetzt hier lese, da heißt es im Vers 22, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Das ist ein Vers. Aber ab 23 und weiter ist die Rede über den Mann, über die Aufgabe, die ein Mann in der Ehe hat. Und ich denke, das müssen wir so auf uns wirken lassen. Und ich lese jetzt noch weiter aus Epheser Kapitel 5, ab Vers 29 bis Ende. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder des Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieser Gedanke, der kommt immer wieder. Und dann heißt es, das Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch er, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Das ist nochmal jetzt deutlich dargestellt. Ehrfurcht, Respekt vor dem Mann habe. Dass diese beiden Seiten funktionieren, ist einfach sehr wichtig. Das ist die Aussage in Epheser Kapitel 5. Ich schaue gerade auf die Uhr, die geht schnell voran. Es ist nicht nur Paulus, der sowas sagt. Es ist nicht nur Paulus, der solche Aussagen über die Ehe macht. Petrus macht das genauso. Ich lese aus 1. Petrus Kapitel 3. Und hier heißt es auch wieder, so wie wir es auch in Epheser gelesen haben, ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das ist eine interessante Darstellung hier. Damals hat die Gemeinde gerade angefangen zu existieren. Und Frauen sind gläubig geworden. Und nicht unbedingt Männer. Das war die Situation, die Petrus hineinspricht. Und er sagt hier als Empfehlung, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Und zwar damit dadurch, dass ihr das tut. Und auch damals war es nicht unbedingt die normale Sitte gewesen, dass es so ist. Auch damals war es schon oft anders. Die Ehen wurden anders geführt. Es ist nicht nur heute, dass die Welt so sehr die Gesellschaft verändert hat. Auch damals war die Gesellschaft durchaus anders. Aber dadurch, dass Frauen sich den Männern unterordnen und auch gerade bei solchen, wo der Mann noch nicht gläubig ist. Und das Interessante ist, wo er noch nicht gläubig ist. Wir lesen in 2. Korinther, Kapitel 6, dass Männer oder ich muss doch mal schnell schauen. Irgendwo habe ich es mir hier. Ja, 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und hier wird das deutlich gesagt, wenn es um Ehe geht, dass es nicht geht zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Da gibt es Auslegung, dieses Versuchen zu widerlegen, aber das ist das, was ich hier so vom natürlichen Lesen verstehe. Gott möchte nicht, dass man Beziehungen anfängt zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, vielleicht gewinne ich dann meinen Partner zu Christus hin. Es ist selten der Fall, dass das stattfindet. Es ist wirklich ganz selten der Fall. Oft ist es dann umgekehrt und oft leidet die ganze Familie darunter. Aber es gibt halt Situationen, wo eine Person zu Christus kommt und sie sind verheiratet und der andere Partner ist halt nicht Christ. Und da spricht Petrus hinein und er sagt, durch euer Wandeln, durch eure Art des Lebens, lebt so, dass der andere gewonnen wird. Lebt so, dass wirklich Christus so weit gesehen wird, dass die Person zum Glauben kommt. Und dann heißt es weiter für die Frauen, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Hier ist nicht eine Rede, dass kein Schmuck getragen werden soll. Ich bin zum Glauben gekommen in einer Gemeinde, wo das so die Aussage war. Schmuck wurde nicht toleriert, noch nicht mal der Ehering wurde toleriert, weil es als Schmuck gesehen wurde. Das ist hier nicht die Aussage. Aber die Aussage ist, dass der wesentliche Schmuck nicht der äußerliche sein soll. Dass es nicht darum geht, dass ich äußerlich super gut gekleidet bin und den ganzen Schmuck trage und nach außen mich zeige, sondern die inneren Werte, die zählen. Respekt haben, sich unterordnen, ist eine Sache des Herzens, ist nicht eine Sache der Äußerlichkeit. Und darum geht es Gott eigentlich. Er sieht sowieso in unser Herz hinein. Er sieht sowieso das, was wir im Herzen denken. Und da ist es wichtig, dass wir dort die richtige Beziehung zu ihm haben. Er hat immer was auch mit Gott zu tun. Wir haben gesprochen davon, dass es um Mann und Frau geht, die ein Fleisch werden. Aber es hat auch immer was mit Gott zu tun. Die Ehe ist ein Bund, ein Ehebund. Und ein Bund ist eine Verbindung. Ist auch eine Verbindung eigentlich, die permanent ist. Das habe ich vorhin vergessen, noch deutlicher auszulegen. Das ist, dass Jesus da deutlich sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es ist eine Sache, die nicht getrennt werden kann, einfach so. Ein Bund ist nicht irgendwie ein, was ist das deutsche Wort, Agreement, Übereinkunft, sondern es ist, wie gesagt, ein Bund. Ein Bund, der auch unter Zeugen geschlossen wird, der hier bei uns besiegelt wird. Und wenn jemand hier bei uns heiratet, dann ist es immer so, dass die ganze Gemeinde als Zeugen aufgerufen sind, Zeugen für den Bund zu sein. Es ist ja interessant, dass beim Heiraten oft Zeugen wichtig sind. Beim Scheiden werden die Zeugen gar nicht mehr gefragt. Ist eigentlich nicht korrekt, weil die Zeugen würden sagen, aber ihr habt doch euch versprochen. Ihr habt es doch deutlich gesagt, dass ihr bis der Tod euch scheidet, zusammengehen wollt. Das würden die Zeugen bezeugen können. Aber die werden dann oft nicht gefragt. Das ist, was die Welt daraus gemacht hat. Gott will nicht, dass Scheidung da ist. Aber Gott will auf jeden Fall der Erste im Bund sein. Und er, für ihn ist es eine köstliche Sache, wie wir das hier lesen, wenn Frauen, es heißt, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das ist vor Gott köstlich. Wenn, und das gilt jetzt aber nicht nur Frauen, wenn wir vor dem Herrn leben, wenn er uns beeinflusst, wenn er das Sagen in der Familie, in der Ehe hat. Und dann wird uns gesagt, denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterworfen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Erschrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihm Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Leibes, des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier auch nochmal ein Hinweis an die Männer, dass sie ihre Frauen auch achten. Sie als schwächeres Gefäß. Natürlich ist auch das eine Sache, wo Frauen heute sagen, ich bin doch nicht das schwächere Gefäß. Ich möchte nicht das schwächere Gefäß sein. Ich möchte gleichwertig sein. Aber es ist so, dass Frauen oft das schwächere Gefäß sind und dass Männer ihre Mühe dafür einsetzen, das schwächere Gefäß zu achten. Und es ist doch gut, in diesem Sinn das schwächere Gefäß genannt zu werden, wenn ein anderer dich dadurch achtet, sich für dich, sich einsetzt. Und das heißt auch dann weiter, und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Gebt ihnen Ehre. Ein Mann ehrt seine Frau. Ein Mann sieht sie nicht als etwas, das da ist, sondern er ehrt seine Frau. Er liebt sie, wie wir vorhin in Epheser gelesen haben. Er ehrt sie, er achtet auf sie, er kümmert sich um sie. Und zwar auch deswegen, weil auch die Frau Miterben ist der Gnade des Lebens, weil auch sie eine Tochter Jesu ist. Auch deswegen alleine schon sollte der Mann seine Frau achten, weil sie Jesus gehört, weil sie Miterben ist. Und so wird Ehe gut funktionieren, wenn diese Sachen miteinander übereinstimmen. Und das heißt, damit eure Gebete nicht verhindert werden, wenn ein Mann seine Frau nicht achtet, dann soll der Mann wissen, seine Gebete werden verhindert. Weil Jesus sagt, mach erstmal das mit deiner Frau klar. Bevor du zu mir kommst, mach es mit deiner Frau erstmal klar. Seh zu, dass du da die Beziehung recht hast. Du wirst mit mir die Beziehung recht haben. Du wirst mich anbeten. Du wirst fromm sein. Dann seh zu, dass deine Beziehung mit deiner Frau erstmal klar ist. Wenn du deine Frau nicht achtest, wenn du deine Frau mit Dreck behandelst, dann kannst du auch sicher sein, dass deine Gebete, deine Frömmigkeit gar keinen Wert hat. Wie achtet Gott Frauen? Wie will Gott, dass Ehe funktioniert? Dass Achtung einfach da ist, dass man Respekt miteinander und voneinander hat. Ja, ich werde jetzt schließen. Ich hätte auch noch sonst 1. Korinther 7 gemacht, aber ich denke mal, das lasse ich dann jemandem anderen zu machen. Es gibt so viel, was Gott über Ehe sagt, so wie ich das sehe aus der Bibel. Und ich denke, die Gedanken Gottes sind die Gedanken, die Ehen zusammenhält. Die Gedanken Gottes über die Ehe ist das, was Ehe funktionieren lässt. Und wir haben tausende Beweise aus der Vergangenheit, dass es so ist. Und lasst uns einfach diese Gedanken aus der Bibel uns prägen lassen. Lasst uns nicht uns von der Welt prägen, sondern von den Gedanken, die Gott hier sagt. Und auch wenn das alles oldschool ist, wie einige es nennen würden, ist das doch Gottschool. Und er möchte, dass wir von ihm lernen. Und er hat die besten Ideen. Er kennt unser Leben von vorne bis zum Ende, vom Anfang bis zum Ende. Er hat uns in der Ewigkeit schon gesehen. Und er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, was gut für die Ehe ist. Und deswegen gibt er uns diese Ratschläge hier von 1. Mose an bis durchgehend durch die Bibel. Gibt er uns diese Ratschläge, die gut für uns sind. Und ja, lass uns prägen von Gottes Gedanken über die Ehe. Und ich verspreche euch, es wird funktionieren, weil Gott uns diese Zusagen gibt. Wenn wir uns an ihm orientieren, wird er auch Sorge dafür tragen, dass unser Leben und die Ehen ein Segen sind für andere, aber auch füreinander. Lass uns zusammen jetzt beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass dein Wort so vielfältig zu uns redet und zu so vielen Bereichen unseres Lebens redet. Jesus, wir bitten dich, dass auch gerade, wenn es um die Frage der Ehe geht, dass du auch da unser Leben bestimmst, dass du auch da unser Leben prägst. Und gerade wenn ja hier so viele junge Leute sind, die sich Gedanken machen, wie sie eine klare Bindung zu einem Ehepartner finden können, da bitte ich dich um klare Leitung und schenke doch, dass diese Aussagen der Bibel sie führen und dass sie sich davon orientieren lassen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du wirkst in deiner Gnade. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du unsere Zukunft kennst. Und ich bitte dich, dass gute Ehen entstehen in unserer Gemeinde. Gute Ehen entstehen unter Christen. Und dass diese Ehen dich ehren, Jesus. Wir bitten dich, dass diese Verbindung, die du zu der Gemeinde hast, in den Ehen wiedergespiegelt wird. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du Gnade und Segen schenkst. Ich danke dir für dein Wort und so leite du uns auch weiter. Und wenn heute Nachmittag weiter gesprochen wird über die Grundlagen in Bezug auf Ehe, über den Sinn der Ehe, über die Ziele in der Ehe, dann bitte ich dich, dass du führst und leitest, dass du Ruben da die richtigen Gedanken schenkst. So verherrliche du dich in unserer Mitte. Amen.